Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Willkommen zu einer neuen Folge Gedankensprünge, dem Podcast für disziplinübergreifende Gespräche zwischen Expertinnen der drei Lübecker Hochschulen. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Nicole Werner und meine Stimme ist noch neu für Sie, denn ich moderiere diesen Podcast zum ersten Mal. Unser Thema heute ist ein Phänomen, das Menschen schon seit Jahrtausenden zu Höhenflügen anregt oder in Abgründe stürzen lässt. Der Rausch. Woran auch immer Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt als erstes denken, der Rausch hat viele Gesichter und die muss nicht unbedingt die Einnahme von Substanzen wie Alkohol oder Drogen vorausgehen. Tanzen, verliebt sein, Erfolg haben, einen Marathon laufen, das alles kann ekstatisch oder rauschhaft werden. Immer aber ist der Rausch ein Zustand, der zeitweise unser Denken, Fühlen und Handeln verändert, zu Selbstvergessenheit oder sogar zu Kontrollverlust führt. Über diese und ganz sicher noch viele andere Aspekte des Rausches spreche ich heute mit Professor Dr. Daniel Scholz. Er ist Neurowissenschaftler, Diplompsychologe, Verhaltenstherapeut, Musiker und Inhaber der neuen Professur für Musizierendengesundheit an der Musikhochschule Lübeck und an der Universität zu Lübeck. Annalena Möller hat Medien- und Musikwissenschaften studiert, dann viele Jahre als Entwicklerin im Bereich Instruction Design, also digital unterstütztes Lernen, gearbeitet und ist zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für interaktive Systeme an der Technischen Hochschule Lübeck. Und Professor Dr. Hans-Jürgen Rumpf ist leitender Psychologe in der Suchtforschung. Er arbeitet am Zentrum für integrative Psychiatrie der Universität zu Lübeck. Sucht und Suchttherapie sind seine Forschungsschwerpunkte und er ist Experte für eine noch relativ neue Suchterkrankung, die Smartphone- und Internetsucht. Herzlich willkommen. Beginnen möchte ich mit einer ganz direkten Frage an meine Gäste. Wann war eigentlich Ihr letzter Rausch? Herr Scholz, vielleicht möchten Sie beginnen.
Ich habe gerade so darüber nachgedacht und dachte eigentlich, in der Vorbereitung für eine Probe vor einem Monat habe ich relativ rauschhaft Gitarre geübt. Also so etwa einen Monat ist es her.
Wie schön, das klingt gut. Frau Möller, wie sieht's bei Ihnen aus?
Ich habe es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich habe am letzten Wochenende mit meinem Chor das De Profundis von Dupré aufgeführt. Und das ist so ein Stück, was sich nach hinten ganz, ganz stark aufbaut und sehr, sehr hoch für den Sopran und sehr, sehr intensiv allgemein wird. Und da hat man richtig so diese Verbindung zwischen den einzelnen Chorsängern gemerkt und so dieses Miteinander bis an diese Grenze zum Kontrollverlust gehen. Das war sehr beeindruckend, ja.
Und Herr Rumpf, wie sieht's bei Ihnen aus?
Vielleicht kann ich da zwei Sachen anbieten, damit wir nicht nur denken, dass Rausch ohne Süchte entsteht, also richtigen Rausch mit Einfluss von Drogen oder Alkohol, im ganz engen Sinne, dass es ganz viel war, habe ich auch lange nicht gehabt, aber wir haben gefeiert, nachdem wir ein Forschungsprojekt oder eine Forschungsgruppe nochmal in die zweite Runde bringen konnten, letzten Herbst. Und da haben wir abends ein bisschen mehr getrunken. Aber rauschartig in dem Sinne war auch ein Erlebnis. Ich war in Korea auf einem Kongress und hinterher noch ein bisschen alleine unterwegs. Und da gab es so einen Strand, der von der Strandseite wurde das Wasser beleuchtet. Und das waren ganz fantastische Farben. Und da habe ich abends gesessen und mich ein bisschen vergessen.
Das sind ja sehr angenehme und positive Seiten des Rauschs, von denen wir hier bislang gehört haben. Ich würde gerne ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und Sie fragen, welche Formen von Rausch und welche Rauschmittel begegnen Ihnen in Ihrem Berufsalltag? Das sind ja sicherlich ganz unterschiedliche. Sie kommen ja auch aus unterschiedlichen Bereichen. Herr Rumpf, vielleicht, weil es bei Ihnen am augenfälligsten ist, vielleicht mögen Sie anfangen.
Ja, also generell ist es natürlich so, dass alles, was irgendwann zu einem Rausch wird, mit einer Belohnung startet. Und das ist eben auch der Grund, weswegen Menschen dann, was ja so mein Hauptthema ist, irgendwann süchtig werden können, also eine Störung entwickeln in dem Sinne, dass sie nicht von alleine wieder aufhören können mit dem Verhalten. Und diese Belohnung wird dann häufig immer öfter gesucht, sodass dann eben auch so viel konsumiert wird von dem, was so schön ist, dass es zu einem Rausch werden kann. Und das Typische sind natürlich dann in unserer Gesellschaft die Substanzen, die wir kennen, wie Cannabis oder Alkohol eben, was schon eine lange Tradition hat. Und wenn man jetzt sich anschaut, ein richtiger Rausch mit Alkohol, der ist für viele oft so von der Definition her damit verbunden, dass man schon gar nicht mehr so richtig bewusstseinsklar ist, dass man also ganz verändert ist, dass sich die sogenannten Kognitionen verändern, die Gedanken verändern, aber auch nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel bestimmte Dinge zu tun, kognitiv. Und dass auch die Affekte geändert sind, also die Emotionen sich verändern in starkem Maße bis hin zu schreien oder aggressiv werden. Das wäre die negative Seite, eben aber auch sehr glücklich sein und ausgelassen sein. Das ist so das Klassische und das finden wir natürlich bei vielen Substanzen wieder, dass das dann ein bisschen anders ist. Also Cannabis wirkt anders und wiederum noch dramatischer wirken Sachen wie jetzt zum Beispiel Heroin in eine bestimmte Richtung oder wenn wir eher so aufputschende Substanzen haben, dann sind die auch nochmal ganz anders in der Wirkung. Aber also die Grundidee, dass sozusagen die erste Belohnung das ist, was immer wieder dann dazu führt, das weiterzumachen, das ist bei allen Substanzen so. Und das, was wir dann bei den Verhaltenssüchten eher haben, da können wir das Glücksspielen uns angucken oder auch das Computerspielen, dann sind es eigentlich die gleichen Prozesse, die im Belohnungssystem im Gehirn ablaufen. Ich bekomme eine Belohnung, ich habe Geld gewonnen oder ich habe ein Spiel, was ganz besonders spannend ist. Ich habe einen Erfolg bei dem Spiel, ich habe jetzt ein Level erreicht oder ich konnte mir eine Lootbox erspielen oder wie auch immer. Und das sind im Grunde die gleichen Prozesse, die ablaufen und die dann irgendwann auch zu einer Form von Sucht werden können oder erstmal zu einem Rausch. Also das ist ja auch wenn das erstmal das, was davor steht sozusagen. Und ein Rausch muss auch nicht immer zu einer Sucht werden.
Ja, das ist für mich ein ganz neuer Gedanke. Ich dachte immer, am Anfang steht der Rausch und wenn es dann nicht gut läuft, wenn ich gar nicht mehr ohne Rausch kann, dann kommt irgendwann die Sucht. Aber Sie sagten, das muss gar nicht unbedingt zusammenhängen. Es gibt auch Sucht ohne Rausch.
Ja, also es gibt zum Beispiel gerade bei den Substanzen, die wir zu uns nehmen können, von Nikotin über Tabak oder Tabak und Nikotin bis hin zu Alkohol, gibt es auch durchaus Fälle. Und ich erinnere mich an einen konkreten Fall sehr gut. Es ist ein Herr gewesen, der eine Kneipe hatte und der im Laufe des Tages eigentlich mal wieder mitgetrunken hat und dann einfach immer so einen kurzen und ein Bier und dann wurde er eingeladen oder hat andere eingeladen und er sagte, er war ja nie betrunken, weil er es immer über den Tag verteilt gemacht hat. Dann ist er allerdings ins Krankenhaus gekommen aus irgendeinem Grunde. Es war etwas nicht in Ordnung mit seiner Gesundheit und hat einen Entzug gehabt. Also der ist dann plötzlich in einen Entzug geraten. Oder es gibt das Beispiel, man nennt es auch Low-Dose-Abhängigkeit bei Benzodiazepinen, also den klassischen Beruhigungsmitteln, wo wir seit langem wissen, dass die gefährlich sind und wo auch nach bestimmungsmäßigem Gebrauch, wenn die Person aufhört, sozusagen das zu nehmen, ohne dass sie je einen richtig starken Rausch gehabt hat, dann eine Abhängigkeit auftreten kann.
Bei dem Stichwort haben Sie direkt genickt, Herr Scholz. Wie ist das bei Ihnen? Also Schwerpunkt musizierenden Gesundheit, spielt Rausch da auch eine Rolle? Und wenn, in welcher Form?
Auf jeden Fall. Also Rausch in vielen Formen und Abhängigkeit dann leider auch auf die längere Sicht gesehen. Am prominentesten sind auf jeden Fall die Volksdrogen, Alkohol und Cannabis. Und dann nachgeordnet sind sowas wie Beruhigungsmittel. Jetzt eine Abhängigkeit, die eher nicht körperlicher Natur, sondern psychischer Natur ist, wäre noch vielleicht von sowas wie Beta-Blockern oder so. Na, das heißt, diesem Medikament wird eine Wirkung zugeschrieben, die das eigentlich gar nicht wirklich hat. Aber das wird um der Wirkung willen genommen und das ist auch so. Es gibt keinen Rausch dazu, aber es gibt auf eine Art eine psychische Abhängigkeit davon. Ja. Genau. Beruhigungsmittel sind auch ein Thema und führen eben, wie gesagt, auf Dauer auch zu Abhängigkeiten, auch wieder ohne Rausch, sondern da geht es eigentlich, dass Effekte wegbleiben, die man nicht haben möchte, die dann zu dieser Abhängigkeit führen. Ist auch interessant, weil da ist eigentlich die Belohnung, was, dass man nichts Negatives erlebt. Also es ist ein Vermeidungsziel sozusagen, ja.
Ja, ich bin ja noch nicht so lange an der Musikhochschule und das war für mich tatsächlich was ganz Neues, dass Beta-Blocker unter MusikerInnen relativ stark verbreitet sind. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, in welchen Situationen das als hilfreich angesehen wird.
Also wenn die Menschen Auftritte spielen müssen, geht es häufig mit sehr starker physiologischer, also körperlicher Aktivierung einher. Erhöhter Puls, stärkere Herzrate, höherer Blutdruck, stärkeres Schwitzen. Und das wird natürlich als sehr unangenehm erlebt, insbesondere wenn sie dann so Hautverfärbungen haben. Und natürlich führt es langfristig auch dazu, dass sie das Blut abziehen vom Gehirn und in die Peripherie schicken und dann können sie sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und wenn sie sehr aufgeregt sind, haben sie sehr starke körperliche Symptome und fokussieren sich nicht mehr auf ihr Musizieren oder ihren Auftritt und verlieren dann auch vielleicht den Faden, wenn sie auswendig was spielen oder auswendig was vortragen, weil sie sich so überfokussieren auf die körperliche Aktivierung. Und die körperliche Aktivierung kann mit den Beta-Blockern eben geblockt werden. Ja, also das heißt, da geht der Puls runter, der Blutdruck sinkt und dadurch habe ich nicht so starke körperliche Aktivierung und kann mich besser konzentrieren. Wobei da auch interessant ist, dass die physiologische, also die körperliche Erregung färbt unsere Emotionen und unsere Wahrnehmung und die Musizierenden empfinden häufig die Auftritte dann als stumpfer, als wenn sie körperlich wirklich aktiviert sind. Was wir auch von Beruhigungsmitteln und sowas kennen, dass die Leute irgendwie sagen, sie werden abgestumpft. Und wenn man das sehr langfristig konsumiert, das ist bei Beta-Blockern nicht der Fall, aber ich weiß es gerade auch von Beruhigungsmittelabhängigkeiten, dass die Leute sehr matt werden. Man hat auch so den Eindruck, die sind kognitiv so ein bisschen.
Ja. Es ist auch so, dass diese Anspannung durchaus die Leistung steigern kann. Ja. Ne? Also genau. Es gibt da so eine Kurve, wo man sagt, es gibt einen Punkt, wenn dann die Anspannung noch mehr steigt, dann geht die Leistung wieder zurück, weil die Angst zu groß wird und man zu sehr gehemmt ist. Aber erstmal ist es so, dass das durchaus ein Vorteil ist, wenn man ein bisschen nervös ist und ein bisschen kribbelig, dann ist man durchaus ein bisschen besser auch in der Leistung hinterher.
Das ist, glaube ich, die Unterscheidung, Herr Scholz, die Sie machen zwischen positivem Lampenfieber und Auftrittsangst, genau. Die dann einfach negative
Auswirkungen Das ist eigentlich ein ganz altes psychologisches Paradigma, wo es eher um Ratten in einem Versuchslabyrinth ging, aber das wir dann so umgemünzt haben und auch so ein bisschen, ist auch tatsächlich ein bisschen eine therapeutische Intervention, weil wir sagen, okay, die positive Form von eben Lampenfieber ist Leistung steigern und es ist bis zu einem gewissen Punkt, also es ist so eine Art Reframing, die wir da auch betreiben, ne? Dass wir sagen, okay, das ist hilfreich, das führt dazu, dass der Auftritt für dich relevanter ist, dass vielleicht auch der Kontakt mit dem Publikum intensiver ist, dass du deine Sinne anders schärfst, dass du anders wahrnimmst und genauso ist es, wie Herr Rumpf das sagte gerade, ja.
Wird da eigentlich unter MusikerInnen offen drüber geredet? Also gerade Beta-Blocker oder tauscht man sich darüber aus oder ist das eher sowas, was man für sich behält?
Ich glaube, es gibt schon ein bisschen einen generellen Wechsel, der vielleicht auch mit dem gesellschaftlichen Wandel einhergeht, mehr dass mentale Probleme, psychische Probleme eher thematisiert werden. Aber so richtig offen ist es nicht. Und so richtig offen wird auch nicht über die Ängste kommuniziert und so weiter. Also es ist auch, wir machen auch ein Lampenfieber-Seminar hier und da ist es sehr deutlich spürbar, wenn wir an bestimmte Themen gehen, dann wird es immer erstmal sehr still im Raum und dann mit der Zeit schaffen die sich mehr zu öffnen. Aber es ist auch immer sehr unterschiedlich, ob sie jetzt aus dem klassischen Betrieb kommen oder ob sie eher so im Jazz-Rock-Pop-Bereich unterwegs sind, ob sie in einem Instrument spielen, wo das total offensichtlich ist, also bei Gesang oder sowas, wenn die Stimme dann tatsächlich zittert oder ob das was ist, wo es eher verstecken kann. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich denke, Tendenz ist, es wird ein bisschen offener, es wird ein bisschen enttabuisiert und da möchte ich natürlich auch gern dran mitwirken.
Also beim Lernen ist das, glaube ich, relativ ähnlich. Also da ist dieses Leistungssteigern, ne, bei Prüfungsängsten oder so natürlich auch immer mal wieder ein Thema, aber es ist halt negativ besetzt da. Also das ist sozusagen der Druck, der da entsteht und dadurch der Effekt, den man da hat. Und auf der anderen Seite hat man dann den positiven Belohnungsmechanismen, die man irgendwie wenn man online unterwegs ist, man sammelt Level, Punkte, Sterne, man kriegt neue Avatare freigeschaltet und ähnliche Dinge.
Ja, wie ist das bei Ihnen, Frau Möller? Zunächst hätte ich jetzt gedacht, digital unterstütztes Lernen, das ist sicher ein ganz positiver Bereich, vielleicht eine rauschfreie Zone auch. Aber ist das wirklich so oder welche Erfahrungen machen Sie da in Ihrem Arbeitsalltag?
Also wenn es um Rauschmittel per se geht, da haben wir wirklich nicht viel mit zu tun. Aber es gibt natürlich Mechanismen, gerade wenn man Richtung digitale Medien denkt, die durchaus dann Überschneidungsflächen zum digitalen Lernen auch haben, wenn man zum Beispiel sich Nudging-Effekte anguckt. Also das ist so diese kleine rote Eins, die gerne mal bei Instagram oder bei Reddit oder wie auch immer auftaucht und die dazu führen soll, dass man die App wieder nutzt.
Ja, schuldig im Sinne der Anklage, das kenne ich auch.
Kleine rote Eins, ich bin tatsächlich, ja.
Manchmal hat man das ja bei den kleinen Icons, dass oben so in der Ecke so ein kleiner Signalnachricht oder eine Push-Nachricht reinkommt. Mhm. Und solche Mechanismen oder solche Techniken kann man natürlich auch bei Lern-Apps, findet man die auch wieder bei Duolingo, ist das zum Beispiel ganz modern, dass dann plötzlich die Eule auftaucht und sagt, du hast 360 Tage aber jetzt nicht mehr gelernt oder du hast 360 Tage gelernt, mach doch nächsten Tag noch weiter. Mhm. Also, da hat man das dann auch.
Und das heißt Nudging dann, bis Nudging, mal so angefüttert wird quasi, ja, oder? Genau. Interessant, was gelernt.
Ja, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen der Übergang zu Ihrem Thema herum, Mediensucht. Also das kann ja einerseits durchaus positiv sein, dass man so motiviert wird oder einfach dranbleibt, gerade wenn es jetzt so um Lernprozesse geht. Aber das kann ja auch umschlagen, dass man sich so davon abhängig macht. Wo ist da aus Ihrer Sicht, also wo fängt es an zu kippen?
Mhm, ja, also es gibt natürlich auch noch neben dem Nudging da noch ganz andere Mechanismen, die dahinter stehen. Dazu kann ich vielleicht noch später was sagen. Aber was macht jetzt den Unterschied aus, dass jemand gesund unterwegs ist und bei Instagram oder WhatsApp unterwegs ist oder andere Medien nutzt? Und wann macht es dann so diese Kippe zu, jetzt wird es gefährlich oder jetzt wird es irgendwie auch süchtig? Es gibt natürlich zwischen Sucht und gesundem Verhalten auch noch das gefährliche Verhalten. Das heißt, wenn sowas wie Cybermobbing auftritt, also tatsächlich auch dann ganz gefährliche Sachen, die bis hin zu Suiziden gehen können an der Stelle oder dass bestimmte Personen Menschen suchen, die gezielt abnehmen sollen. Also auch da Verstärkung von bereits kranken Prozessen an der Stelle. Und aber die Abhängigkeit ist eigentlich etwas, was sich durch vor allem drei Merkmale deutlich macht. Das erste ist so ein Kontrollverlust. Also die Person kann nicht mehr frei entscheiden, mache ich das jetzt überhaupt? Wie lange mache ich das? In welchem Ausmaße? Ist das eine Situation, die angemessen ist zum Beispiel? Und das können wir gleichermaßen auf Alkohol beziehen, wie auch zum Beispiel auf das Nutzen von sozialen Medien oder auch das Spielen von Computerspielen. Und das Zweite wäre, dass das Ganze zu einer Priorität im Leben wird. Das wird zum Wichtigsten und andere Dinge geraten in den Hintergrund. Also ich gebe ein Beispiel. Ich bin jemand, der morgen einen Auftritt hat und muss mit meiner Geige eigentlich üben. Aber es ist viel wichtiger für mich, dass ich an der Stelle jetzt bei WhatsApp gucke, was meine Freunde gerade über mich schreiben oder andere Dinge, die dort passieren. Oder dass ich bei Be Real, das ist so ein neues Format auch in den sozialen Medien, wo man auch dann so einen Zwang hat, sozusagen was zu senden. Das kann man nicht mal gucken, was die anderen machen. Und dass das dann zum Wichtigeren wird oder andere Dinge, so dass ich dann auch in Kauf nehme, dass etwas Negatives passiert. Also dass ich dann morgen eine schlechtere Leistung habe oder unausgeschlafen bin. Und der letzte Punkt, der zu diesen klassischen drei Kriterien gehört, ist, dass das Ganze auch weitergemacht wird, obwohl ich merke, es schädigt mich eigentlich. Also ich habe zum Beispiel immer wieder morgens so ein Hangover, weil ich nicht genug Schlaf bekommen habe. Ich bin nicht leistungsfähig. Und trotzdem ist es nächsten Abend genau wie das Gleiche. Und ich mache es in der gleichen Weise weiter. Und wenn das Ganze dann noch bei den Süchten haben wir dann auch noch Entzugserscheinungen. Das waren das eher die Merkmale, die jetzt auch für die Verhaltenssüchte gelten. Also man da noch so eine Toleranzentwicklung hat, man verträgt immer mehr davon und man bekommt, wenn man es nicht mehr zu sich nimmt, Entzugserscheinungen, das wäre dann bei den Substanzen noch ein Merkmal. Und wir haben dann insgesamt auch so einen Effekt, dass das Ganze zur Beeinträchtigung der Lebensführung wird. Und das ist gerade bei den neuen Süchten sozusagen, also wir nennen das Internetnutzungsstörung, ein bisschen sperrig so als Oberbegriff. So. Und da ist es eben auch noch so ein wichtiger Begriff zu unterscheiden. Also ist das jetzt etwas, wo ich vielleicht nur mich viel engagiere und viel Spaß habe und viel Zeit verbringe? Oder kippt es dann eben, dass ich dadurch beeinträchtigt bin?
Wie sind denn da die Therapieformen? Also Abstinenz ist ja wahrscheinlich keine Möglichkeit bei Internet und Social Media. Es ist ja einfach überall. Oder wo setzt man da an? Was sind die Möglichkeiten?
Ja, das ist erstmal eine relativ neue Sucht, die wir da erleben. Und es ist ja jetzt erst von der WHO überhaupt anerkannt worden in einem Bereich. Also das ist das Computerspielen. Es ist aufgenommen worden als neue Störung, als neue Suchterkrankung. Und die Experten sprechen noch so von 3 weiteren Bereichen, die da eine Rolle spielen. Und das eine wäre eben soziale Medien, wo schon jetzt drüber gesprochen wurde. Dann das Nutzen von Online-Pornografie und Shopping. Shopping als sozusagen Störung auch, dass das zu einer Kaufsucht werden kann. Das sind so die Bereiche. Und die Behandlung richtet sich natürlich schon so nach dem, welche Störung gerade vorliegt und ist ähnlich zu dem, was wir auch aus den substanzbezogenen Störungen können. Das ist so eine Verhaltenstherapie meistens, die wirksam ist, was wir aus Studien kennen. Also welche Bedingungen haben dazu geführt, dass ich das Verhalten mache? Wie muss ich meine Bedingungen ändern? Und das klassische Konzept, und das war ja auch Ihre Frage, kann man da jetzt abstinent vom Internet werden? Ne, kann man natürlich nicht, weil das brauchen wir alle auch fürs Arbeiten und für andere Prozesse. Und das ist natürlich durchaus etwas, was eine Herausforderung in der Therapie ist. Also man stelle sich vor, das gleiche Gerät, mit dem jemand seine Spiele spielt oder bei TikTok unterwegs gewesen ist, auch sein Gerät, mit dem er arbeitet. Und dann hat man natürlich das, was man Cue-Reactivity nennt, also die Reizreaktivität. Ich sehe jetzt hier mein Gerät und das sieht genauso aus wie dann, wenn ich auch damit spiele. Und schon hat man so einen Wunsch, dann wieder auch das Verhalten zu betreiben. Das nennt man auch Craving, so einen starken Wunsch, ich kann es gar nicht ändern. Und das ist ein Teil der Therapie, wo man das lernen muss. Also dann auch tatsächlich mit dieser Reizreaktivität umzugehen. Dann das Internet so zu nutzen, dass es auch die Dinge, die ich im täglichen Leben brauche, erfüllen kann, aber die problembelasteten Verhaltensweisen nicht mehr. Und das hängt immer ganz davon ab, wie stark man betroffen ist, welches Ausmaß an Therapie man braucht. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Studie durchgeführt. Da haben wir erstmal so niederschwellig eine App genutzt, wo bestimmte Hinweise zum Verhalten gegeben wurden und dann so stufenweise das erhöht, was notwendig ist zum Therapieerfolg. Bis hin eben zu einer richtigen, wir haben das damals jetzt in der Studie online gemacht, aber es kann natürlich auch in Persona sein, also eine Gruppentherapie, die in der Regel so aussieht, dass man erstmal aufschreibt, wie viel bin ich eigentlich online, was sind eigentlich meine Probleme, und dann zusammen in der Gruppe einen Termin ausmacht, wo man aufhört mit dem problematischen Verhalten. Und das ist dann meistens eine Komplettabstinenz für eine Zeit, bevor man dann wieder langsam anfängt, das aufzubauen, das Verhalten.
Das klingt wahnsinnig schwer in der Behandlung. Frau Möller, ist das was, womit Sie auch schon mal irgendwie konfrontiert worden sind? Dass es einfach so eine gewisse Skepsis gegenüber digitalem Lernen gab oder digitalen Lernplattformen, eben genau deswegen, weil alle schon so viel an den Bildschirmen sind, weil es zu viel werden könnte? Oder überwiegt die Euphorie in dem Bereich angesichts der Möglichkeiten?
Ich glaube, das digitale Lernen hat den großen Vorteil, dass es die Lernenden findet, die es benötigt. Also das sind die tendenziell etwas mehr intrinsisch Motivierten, die von sich aus irgendwie einen Wissensdrang mitbringen, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und glaube ich, eher die Aufgabe da auch ist, den Druck aus anderen Situationen herauszunehmen, aus Leistungssituationen ansonsten herauszunehmen, sondern eher eben in diese Kerbe des Belohnungsmechanismus reinzuspielen. Ich kann doch als Studierender oder Studierende mit Bedarfen, zum Beispiel ich lerne etwas langsamer, dann ich kann das in meinem Tempo tun, ich kann das selbstbestimmt tun, ich kann mir die Inhalte raussuchen, die ich gerade jetzt gebrauche und nicht, ich habe nicht den Druck dahinter, tatsächlich etwas die Leistung jetzt sofort leisten zu müssen.
Druck ist ein ganz schönes Stichwort. Ich hatte auch überlegt, welche Rolle spielt eigentlich die mentale Gesundheit beim Umgang mit Rauschmitteln oder potenziell gefährdenden Substanzen oder bei einem potenziell gefährdenden Verhalten. Wie ist das, Herr Scholz, mentale Gesundheit, damit haben Sie viel zu tun. Können Sie das bestätigen? Also nicht jeder, der das Internet nutzt oder mal ein Glas Wein trinkt, ist ja sofort suchtgefährdet.
Naja, Herr Rumpf hatte das ja schon so skizziert, dass wir so einen Verlauf haben. Ne? Erstmal gibt es was noch völlig im Rahmen ist und akzeptabel und noch keinen Schaden mit sich bringt. Und dann kommen wir in einen Bereich, wo es, da wird dann in der Sucht häufig von schädlichem Gebrauch oder sowas gesprochen. Und da merkt man dann, dass die Prioritäten sich verschieben, Sachen in den Hintergrund rücken. Es gibt schon auch diese Übersucht und sowas. Also da merkt man dann eher so an körperlichen Symptomen, dass die vielleicht so auch in diesem Rausch und in dem Überflow drin sind, dass sie vergessen, dass der Körper auch begrenzt fähig ist, also Bewegungen auszuführen zum Beispiel. Sowas gibt es schon auch, aber das ist eigentlich das, was eher im Hintergrund ist. Ne? Was vielleicht so ein bisschen korreliert ist, dass die Musizierenden ganz häufig sehr offen sind, also so von der Persönlichkeit und für Eindrücke und auch solche Stimulationen suchen und deshalb auch ein bisschen Rausch- oder Suchtmittelaffin sind. Und dann meistens ist es auch so, das kann Herr Rumpf vielleicht auch bestätigen, dass Leute, die eine Suchtneigung haben, unterschiedliche Süchte haben und dann wechselt das so ein bisschen. Ne? Wenn ich das eine nicht mehr mache, dann gibt es eine sogenannte Suchtverlagerung, dann mache ich halt das andere mehr. Und es ist natürlich, wenn Sie sich auf Social Media beziehen, ist es insbesondere schwierig jetzt, weil Sie müssen im Prinzip als Künstler, Solokünstler, müssen Sie Außendarstellung betreiben. Das heißt, Sie müssen für Ihren beruflichen, für Ihr berufliches Fortkommen müssen Sie sich im Internet darstellen. Sie müssen da auffindbar sein, damit Sie an Jobanfragen kommen. Und dann vermischen sich natürlich auch alle Ebenen, die wir gerade schon hatten, vermischen sich wieder. Ne? Hm.
Gibt es denn, Herr Rumpf, Personen, die gefährdeter sind als andere? Also ich erinnere mich, dass eine Zeit lang, glaube ich, mal diskutiert wurde, spielen die Gene eine Rolle? Also wenn man in der Familie Suchterkrankungen hat, ist man selbst dann auch gefährdeter oder ist das mittlerweile überholt?
Nein, das ist nicht überholt. Das ist ein komplexes Modell sozusagen, was zu einer Sucht führt. Und da spielen die Gene eine Rolle. Also um das so ungefähr zu quantifizieren, obwohl das schwer ist, so 50-60% bei der Alkoholabhängigkeit, sagt man, kommt durchaus durch genetische Veranlagung. Aber ganz wichtig ist zu sagen, dass eben der andere Teil auch durch die Umwelt bestimmt ist und dass genetische Disposition nicht bedeutet, dass das eben zwangsläufig auch passiert, sondern gibt es dann viele Dinge, die mit der Umwelt wiederum in Wechselbeziehungen stehen, Dinge auch sich ändern können. Das ist ganz wichtig zu sagen, aber wir finden insgesamt eine Häufung von psychischen Erkrankungen bei Menschen mit Suchterkrankungen und durch die Bank, also durch verschiedene Abhängigkeiten, sei es durch Verhalten oder durch Substanzen, sind es Angst und Depressionen, die am häufigsten genannt werden. Und da ist es spannend zu wissen, dass beides passieren kann. Das kann vorher schon bestehen, also jemand ist ängstlich und versucht seine Angst in sozialen Situationen durch Alkoholkonsum zu kompensieren zum Beispiel. Oder jemand ist depressiv und versucht seine Stimmung aufzuhellen durch irgendwelchen Cannabiskonsum oder andere Substanzen oder durch Social Media. Und so dass das dann vielleicht so eine, man nennt das auch Selbstmedikation, also so ein Punkt ist, wo ich mich selber versuche zu verbessern in meiner Stimmung durch das entsprechende Verhalten. Und dann kann man so einer Sucht hineinrutschen. Wir wissen aber auch sehr, sehr gut, dass zum Beispiel zu viel Alkohol und zu lange Alkohol auch zu einer Depression führen kann. Und was man noch ganz klar sagen muss, das ist sogar auch unabhängig von Sucht, bei den sozialen Medien finden wir einen Vergleichsprozess. Das heißt, wir sehen ja den ganzen Tag Menschen, die sich in den besten Situationen darstellen, mit einem schönen Filter noch obendrauf im Urlaub, am Strand und was auch immer. Und alle sind hübscher, jünger, begehrenswerter als ich, sage ich an der Stelle mal. Und so blicken tatsächlich viele Menschen auf die Bilder, die sie dort in sozialen Medien finden. Und es gibt gute Studien, die häufig wiederholt wurden und immer wieder darauf hinweisen, dass zu viel solcher Konsum in sozialen Medien unglücklich macht. Also man fühlt sich eigentlich gar nicht so gut. Man versucht es eigentlich in dem Moment, sich besser zu fühlen. Aber langfristig, das ist so, ich vergleiche es mal gerne mit einer Tüte Chips. Also ich fühle mich gerade schlecht, ich ziehe mir die Tüte Chips rein und hinterher geht es mir gar nicht gut. Und diese Vergleichsprozesse sind eben auch sehr wichtig, dass da tatsächlich Depressionen und Ängste entstehen können letztlich.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn der Rausch dann erst zur Sucht geworden ist, Sucht geht ja auch meistens mit sozialer Isolation einher. Also bis zu einem gewissen Punkt trägt das Umfeld das vielleicht noch mit. Da gibt es ja auch Unterschiede. Alkohol ist jetzt wesentlich selbstverständlicher, als wenn jemand heroinabhängig ist. Aber ab einem gewissen Punkt ist man ja einfach gesellschaftlich auch isoliert, wenn es zu intensiv wird. Und das beeinflusst die Psyche ja dann auch negativ und ist dann sicher so eine Spirale, wo es dann schwer ist, wieder rauszukommen.
Genau, und es hängt ja natürlich auch, das haben die schon angedeutet, davon ab, was man jetzt konsumiert und was da auch die Gesellschaft von denkt. Und wir haben ja zurzeit gerade die Cannabis-Legalisierung in
Anführungsstrichen. Ja, gutes Stichwort, ja.
Und das Thema Alkohol. Und wenn wir jetzt nochmal an Rausch denken, also wenn wir in sozialen Situationen sind, dann ist Alkoholtrinken ganz normal. Es ist sogar so, was ja auch schon eben zur Sprache kam, dass Alkohol eigentlich gar nicht mehr gesund ist. Ne? Also es gibt keine gesunde Menge Alkohol, das hat Herr Scholz schon ganz richtig gesagt. Aber sogar in diesen Situationen ist es so, dass ich mich verteidigen muss. Wenn ich sage, nein, ich trinke hier mein Wasser, dann fragt man, warum. Und man wird dann auch als Spielverderber auf dargestellt. Und an der Stelle ist man dann natürlich in einer Situation, ja, wo man sich eigentlich gesund verhalten möchte oder gar keinen Grund braucht. Und man muss sich da rechtfertigen an der Stelle. Wenn es aber in die Richtung Rausch geht und mit dem Rausch nicht mehr umgehen können, dann kippt das sehr schnell. Und der Rausch ist zum Beispiel noch okay, wenn man jetzt irgendwie eine Feier im Familienkreis hat oder Schützenfest oder sonst irgendetwas und da ist einer, der verträgt noch sehr viel, dann ist es irgendwie noch toll, toller Kerl. Aber sobald man sozusagen nicht mehr mithalten kann an der Stelle und auffällig wird, das heißt, man wird aggressiv im Rausch oder man macht sich in die Hose, um es mal ganz platt zu sagen, und da liegt irgendwo auf der Straße, dann wird man von der Gesellschaft komplett ausgegrenzt an der Stelle. Derzeit nicht im Griff, ne? Also wir trinken alle Alkohol, man muss es auch im Griff haben. Und das ist tatsächlich ein spannender Prozess. Es ist auf der einen Seite sehr kulturell verankert und gleichzeitig die negativen Seiten werden extrem stigmatisiert.
Das ist jetzt auch nochmal ein Thema für die gesamte Runde, denke ich, die Cannabis-Legalisierung. Also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann wissen Sie, liebe HörerInnen, schon etwas mehr als wir, denn wir zeichnen den Podcast am 20. März auf und am 22. März kommt das Gesetz ja nochmal in den Bundesrat. Wir wissen also noch nicht, wie dort entschieden worden ist. Aber Sie hatten es schon angedeutet, Herr Rumpf, gibt es sowas wie eine Doppelmoral in der deutschen Drogenpolitik? Die Cannabis-Legalisierung wird ja sehr kontrovers diskutiert, obwohl doch jetzt rein wissenschaftlich gesehen, wenn man nur die Substanzen anschaut und den Grad der Schädigung, aus toxikologischer Sicht Alkohol gefährlicher ist als Cannabis. Die Frage an die Runde, wie sehen Sie das? Also offensichtlich ist ja die Gefährlichkeit der Substanz nicht das entscheidende Kriterium dafür, ob etwas legal oder illegal ist. Also es hat ja mit anderen Faktoren offensichtlich zu tun, nicht nur mit Gesundheitsfürsorge. Herr Scholz, Sie schmunzeln so in sich hinein.
Ich wollte eigentlich Herrn Rumpf auch fragen, wie seine Einschätzung da ist und auch wie die Lehrmeinung gerade ist. Ich finde es extrem ambivalent. Ich habe relativ viele ungünstige Entwicklungen unter massivem Cannabis-Abusus gesehen und mitverfolgt, sei es im Freundeskreis, sei es auch auf der Suchtstation. Und die Schädlichkeit, das ist halt sehr ambivalent, je nachdem, auf was sie, also zum einen kann das Psychoserisiko erhöhen. Es gab eine Zeit, da hieß es sogar Cannabis-induzierte Psychose. Das ist aber, jetzt wird, glaube ich, wieder rausgenommen aus dem ICD-11. Das heißt, es wurde sogar als kausal schädlich angesehen. Problem ist, das lässt sich so in der Form eigentlich nicht isolieren. Ne? Und ich bin einerseits dafür, wenn das die sozialen Folgen hat, dass es eben aus der Illegalität wegkommt, dass auch Verunreinigungen und so weiter sind. Es gibt ja auch zum Beispiel das Frankfurter Modell zur legalen, reinen Heroinabgabe. Wäre das ja ganz gut. Auf der anderen Seite, so aus gesundheitspolitischer Sicht, denke ich, müsste man eigentlich Alkohol einfach auch verbieten. Das Problem ist, dann haben wir sowas wie Prohibition, dann geht es halt alles in den Untergrund und wird nicht mehr kontrollierbar. Also ich finde es ein extrem komplexes Thema. Ja. Und die also Cannabis-Einfluss in der kritischen Phase, die bis, also ja, es wird jetzt so gesagt, bis zum 25. Lebensjahr andauert, mit der Hirnreife und Entwicklung. Das ändert sich auch immer so ein bisschen, wie lange ist unser Hirn noch plastisch und veränderbar. Da streitet sich die Lehrmeinung auch, aber kann zu deutlicher Umstrukturierung des Gehirns führen einfach. Also da muss schon massiv konsumiert werden. Ne? Aber mein, und das könnte man natürlich dann auch bei den sozialen Medien, wie arg shaped das sozusagen auch unser Gehirn, unsere Wahrnehmung, unser Suchtverhalten und so weiter. Also es macht so einen Riesenfass auf.
Das stimmt.
Ja, Frau Möller, das Cannabis-Gesetz, wie stehen Sie dazu?
Ja, also als ich jetzt zugehört habe, dachte ich sofort, es muss halt die entsprechenden Aufklärungs- und Unterstützungsangebote geben. Also sich tatsächlich, bevor man vielleicht konsumiert, schon mal damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet das eigentlich? Was ist alles möglich? Und damit auch möglichst früh anzufangen, zu sagen, wir haben das jetzt einfach. Und das sollte eigentlich vor einer Einführung, es zumindest schon mal solche Strukturen irgendwie geben. Die sind vielleicht momentan noch ein bisschen zu wenig.
Ja. Wobei wir haben die bei Alkohol und das bleibt trotzdem die ganze Zeit ein Volksproblem. Und ich meine, so eine laxe Alkoholpolitik, wie es sie in Deutschland gibt, gibt es fast nirgends auf der Welt. Also wenn man in Schweden ist oder in Finnland oder so, dann muss man richtig suchen, um mehr als 2,5-prozentiges Bier zu finden. Und es ist alles extrem besteuert und teuer und so weiter. Und da gibt es die Aufklärungsprogramme, es gibt die Angebote und ich bin da leider ein bisschen pessimistischer, glaube ich, was die Menschen angeht oder was das Bedürfnis auch nach Rausch und vielleicht auch dann längerfristig nach Sucht angeht. Ich weiß halt, wie extrem schwierig Verhaltensänderung ist. Ja, also das sieht man in psychotherapeutischen Arbeiten die ganze Zeit, wie extrem schwierig es ist, schon kleine Sachen zu verändern. Ja, und das sind nicht Substanzen, die so eine massive Wirkung haben und die auch nicht so eine massive Belohnungswirkung haben oder sowas. Aber dann, wie viel Arbeit man da investieren muss. Deshalb, also ja, ich bin
eher skeptisch. Ja. Wie ist es bei Ihnen herum?
Ja, es ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich. Und ich versuche vielleicht so die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht mal zusammenzufassen. Es macht natürlich einerseits keinen Sinn, eine Substanz wie Alkohol, und wir haben Nikotin noch gar nicht benannt so richtig. Also die meisten Menschen verstarben an Nikotin und Alkohol in Deutschland. Das ist also ein ganz erheblicher Teil. Und eine solche Substanz zu legalisieren oder legal zu halten und andere Substanzen, die vielleicht ähnlich gefährlich sind oder nicht, oder ein bisschen weniger. Ich glaube, Herr Scholz hat das schon ein bisschen in die Richtung gebracht, dass man da auch mittlerweile noch mehr an Schäden sieht als früher. Ne? Früher gab es so eine Zeit, wo man gesagt hat, ach, Cannabis ist gar nicht so gefährlich. Es hat schon auch deutlich gefährliche Seiten. Aber es macht keinen Sinn, das eine vom anderen zu trennen und zu sagen, das eine ist jetzt unsere Kultur und das erlauben wir, das andere wird halt an der Stelle verboten. Und man muss ja auch sagen, dass die alte Politik da nicht dazu geführt hat, dass wir jetzt große Erfolge gehabt haben, sondern dass gerade in letzter Zeit auch die behandelten Cannabis-Fälle mehr geworden sind, also mit dem alten System. Also da funktioniert es eigentlich auch nicht. Das, was jetzt gerade als Vorschlag, als Gesetzesvorschlag vorhanden ist, ist auf der anderen Seite auch tatsächlich nicht so ausgegoren, dass man sagen könnte, da haben wir jetzt auch den Jugendschutz zum Beispiel genügend mitbedacht. Also gerade so das, was die Menschen aus der Sucht Therapie aus der Landschaft sozusagen, die da auch mit den Personen umgehen soll, sagen, ist, da fehlt eigentlich noch ein Konzept, wie das Ganze so gesteuert wird, dass es eben auch die Jugend nicht gefährdet. Und was wir zunächst mal haben, es gibt so ein Grundgesetz, also mehr Verfügbarkeit und weniger Preise und viel Werbung heißt viel Konsum und heißt viel Probleme. Das haben wir bei Alkohol zum Beispiel, das haben wir bei Tabak ein bisschen eingegrenzt durch die Gesetze, die vor mehr als 15 Jahren, glaube ich, in Kraft getreten sind. Also da gab's eine Herabsenkung der Rate der Raucher. Und wir haben natürlich jetzt erstmal eine Erweiterung der Möglichkeiten, wenn wir Cannabis legalisieren, auch noch mit enorm großen Mengen, also 50 Gramm. Wer braucht sowas eigentlich tatsächlich? Und das heißt, eine höhere Verfügbarkeit führt prinzipiell immer erstmal zu größeren Folgen. Und das wissen wir auch aus den Ländern, in denen es gelaufen ist. Das heißt, der Prozess ist unheimlich schwer, das so zu kanalisieren, dass eben der Schwarzmarkt zurückgeht, dass die Jugend geschützt wird. Und ja, da gebe ich Herrn Scholz recht, Aufklärung alleine reicht eben nicht. Ne? Und das ist das, was zurzeit allenfalls geplant ist. Also es ist ganz wenig Geld auch reingesteckt worden, dass man sagt, wir machen hier ein umfassendes Programm, dass man da auch die Jugend, dass ja die Jugend schützt an der einen Stelle und auch dann rechtzeitig Therapien anbietet. Also das fehlt weitestgehend. Und vor allem, ja, wenn wir so dieses Grundgesetz haben, geringer Preis, hohe Verfügbarkeit, viel Probleme, wie kriegt man das in den Griff bei Cannabis? Und das kann man eigentlich nur, indem man da das sehr, sehr genau beforscht und eben so ein Monitoring macht. Was ist jetzt der Schwarzmarktpreis gerade? Wie können wir das vielleicht ändern, dass es auch wiederum nicht zu billig wird? Ja, dass auch noch mehr Menschen konsumieren. Und da wäre aus meiner Sicht so ein Monopolsystem am besten. Also der Staat hätte das Monopol, der würde das dann quasi vergeben und würde die Preise regulieren, auch wie viele Verkaufsstellen gibt es. Das spricht allerdings derzeit gegen EU-Recht. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Kurz zusammengefasst, ich glaube, dass die Lösung jetzt keine gute ist. Und ich hoffe, dass da noch vielleicht ein paar Änderungen kommen und dass auf jeden Fall dann der Jugendschutzverein berücksichtigt wird.
Das ist ja was sicherlich mehr oder weniger auf alle Rauschmittel zutrifft, dass im Grunde die Aufklärung des Konsumenten, der Konsumentin das Wichtigste ist. Das sehen wir ja auch bei Alkohol. So vielen ist gar nicht klar, wie schädlich Alkohol ist, dass das eine große Rolle spielt. Vielleicht auch in der Vermeidung von Suchterkrankungen beim Tabak. Sie haben es angesprochen, es gibt ja diese schrecklichen Bilder auch auf den Verpackungen und es gibt ein Werbeverbot. Da ist die Sensibilisierung mittlerweile ja auch eine andere. Also gerade unter jungen Leuten fangen ja gar nicht mehr so viele an zu rauchen.
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es richtig, dass es so ist, dass eine Grundaufklärung da sein muss. Man muss natürlich wissen, dass es gefährlich ist. Aber das reicht absolut nicht aus, sondern das sind auch dann nach den großen Studien, die man darüber gemacht hat, eigentlich Maßnahmen, die nicht genügend Wirksamkeit mitbringen. Und ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Also früher gab es dann häufig so Präventionsmaßnahmen in Schulen. Da kam dann die Polizei und hat gezeigt, wie Cannabis aussieht und auch andere Drogen und ging dann wieder weg und haben mit dem Zeigefinger gedroht, böse, 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 nicht machen. Und das hat eigentlich eher noch Neugier erweckt tatsächlich. Ja, das ist etwas, was nach hinten losging. Und dann haben wir die ganzen gut gemachten, vielleicht Aufklärungskampagnen, und die dann auch tatsächlich große Gruppen der Schülerinnen und Schüler erreichen. Aber die hatten sowieso auch nicht angefangen mit dem Rauchen, weil sie aus guten Elternhäusern kommen oder selbst gute Ressourcen haben. Und diejenigen, die gefährdet sind, die erreichen solche Maßnahmen in der Regel nicht. Sodass das sicherlich gut ist, Aufklärung zu machen, aber es reicht nicht aus. Und was man stattdessen tun sollte, ist frühzeitig zu erkennen, dass jemand in eine Richtung kommt, wo es vielleicht riskant ist und dann individuell sozusagen dann zu helfen. Oder die Gesellschaft überlegt, wie machen wir die Substanzen weniger gefährlich. Und so wie Herr Scholz sagt, also so billig Bier 24/7 kriegt man kaum in einem Nachbarland, in einem anderen Land. Und von daher ist das etwas, ja, was so den Zustand aufrechterhält und immer auch zu den Folgen führt, dass wir mehr Kranke haben und mehr Menschen, die daran versterben.
Sie sagten, es ist wichtig, dass frühzeitig erkannt wird, wenn sich was in eine negative Richtung bewegt. Da ist ja das Umfeld dann vor allen Dingen gefordert, denn man selbst wird es doch wahrscheinlich erst ganz am Schluss erkennen, dass man ein irgendwie krankhaftes Verhalten an den Tag legt. Also spricht das dafür, dass man möglichst frühzeitig auch als Angehöriger, Freund, Bekannter eingreift, wenn man in seinem Umfeld sowas erlebt, sieht, da ist jemand gefährdet, eine Situation verschlechtert sich immer weiter. Und was sind dann die Möglichkeiten, die man hat?
Ja, absolut. Ich meine, die Angehörigen sind immer die, die am nächsten dran sind und am ehesten sehen können, wenn da was in die falsche Richtung geht. Tatsächlich ahnen die Betroffenen selber auch schon, dass da etwas nicht stimmt, nur sie mögen es sich nicht eingestehen an der Stelle. Und von daher ist es dann auch eine heikle Situation, das Ganze anzusprechen. Und es ist nicht nur der Freundeskreis, die Familie, es sind auch andere Personen wie der Hausarzt zum Beispiel oder der Lehrer, die an der Stelle eine Rolle spielen können. Und ein Wunsch sozusagen, den wir als Forscher häufig haben, ist, dass zum Beispiel jeder Hausarzt nach Bewegung, Ernährung, Rauchen, Alkohol und andere Drogen fragt, so als Gesundheitsservice, und dann ist jemand auffällig und dann wird ihm Hilfe angeboten. So, das wäre so ein Weg, wie man viele Menschen an der Stelle erreichen kann und dort auch dann diejenigen, die betroffen sind, einer Hilfe zuführen kann. Und noch ganz kurz, was können die Angehörigen tun? Auf keinen Fall das Verhalten kritisieren, also nicht schimpfen, hör auf mit dem Trinken oder trink weniger, sondern anzunehmen, dass die Person offenbar dort etwas braucht an der Stelle, und das zu verstehen, eher sowas wie Sorge ausdrücken. Ich mache mir Sorge um deine Gesundheit. Wie kann ich dir helfen? Also so nicht wertend und nicht kritisierend ein Gespräch zu führen.
Wir sind jetzt sehr in den wirklich auch ernsten Bereich des Themas Rausch gekommen. Das ist ja auch richtig und wichtig. Ich würde gerne jetzt zum Ende noch einmal in die Runde fragen. Es gibt ja auch immer wieder das Motiv, dass viele KünstlerInnen auch bewusst Substanzen konsumieren, um ihre Kreativität zu fördern. Ist da eigentlich etwas dran oder ist das eine Illusion, dass man glaubt, so ein bisschen Rausch, dann kann ich vielleicht besser komponieren? Wie ist das, Herr Scholl?
Also klar, der Versuch wird unternommen. Das nennt man dann, sagen wir mal sehr vereinfacht, das Frontalhirn, also der vordere Teil des Hirns, der für so Kontrolle und Hemmung von vielen Handlungsimpulsen zuständig ist, der wird dann enthemmt und dann ist man vielleicht angeregt und unterliegt nicht Hemmungen, die man sonst hat, und man denkt, ich kann auch ein bisschen divergenter, also weit gefächerter denken, nicht so sehr in seinen alten Mustern verbleiben, weil man einen anderen psychophysiologischen Zustand hat. Hat nur das Problem, also wenn man sich dann irgendwelche Experimentalalben aus den 70ern anhört oder Ende der 60er, Jimi Hendrix, Electric Ladyland, was ziemlich sicher unter LSD-Einfluss komponiert wurde. Wenn man dann halt nicht auf der gleichen Substanz ist, dann ist es schwer nachzuvollziehen und dann wird es sehr abstrakt und vielleicht auch nicht besonders belohnend, das anzuhören. Ja, also ich habe auch aus der eigenen Band-Erfahrung mit Freunden, die gerne Joints geraucht haben, auch in Proben, und dann komponiert haben, und ich saß als Nüchterner dabei und habe gedacht, so, Leute, also ist nicht so ansprechend, und dann war am nächsten Tag nüchtern dann die Demos vom Vortag anhören, war dann nicht besonders erquicklich, weil eigentlich so ein bisschen so, weil einfach der Neurotransmitterzustand unseres Gehirns hat Einfluss auf unsere Wahrnehmung, auf die Soundverarbeitung, auf das optische System, aber auch auf unsere Gedächtnisleistung. Und das ist eigentlich auch noch so ein Anknüpfungspunkt zu vorher. Jetzt gerade bei Alkohol der schaltet ja im Prinzip die Gedächtnisstrukturen ab in dem Moment, wo wir ihn konsumieren, dass das langfristig schlecht für uns ist. Also es ist ja eigentlich was völlig Absurdes, ne? Jede andere Sache, die wir zu uns nehmen, wo wir uns regelmäßig dann von übergeben müssen, würden wir niemals freiwillig wieder konsumieren. Aber Alkohol macht diese Erinnerung halt auch weg in dem Moment. Und das ist ein total verrückter Mechanismus. Aber das war jetzt ein kurzer Detour. Der Einfluss ist dann eben häufig auch nur reproduzierbar, wenn man in einem ähnlichen Neurotransmitterzustand ist, wie als man das Werk dann verfasst hat. Ja, und dann müsste man halt die ganze Zeit LSD nehmen oder sowas, um das weiterhin gut und stimulierend zu finden. Ja.
Frau Möller, Kreativitätssteigerung durch Rauschmittel. Ist das was Ihnen auch schon mal begegnet ist?
So per se, was das Lernen angeht, erstmal nicht, nee. Man hat ja manchmal so diesen Lernrausch, wenn man dann denkt, ich möchte jetzt zu diesem Thema unbedingt etwas lernen, das ist dieses ganz kindliche Lernen. Ich möchte jetzt unbedingt die ganzen Dinosaurier auswendig lernen. Und das hat man auch als Erwachsener, wenn man eine neue Fertigkeit oder ein neues Thema für sich entdeckt, dass man plötzlich sich auf YouTube wiederfindet und sich ein Video nach dem anderen anguckt, weil man sagt, oh, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie waren genau die Kleider geschneidert zwischen 1880 und 1920. Das ist total interessant. Und wie gehen eigentlich da die Unterkleider, die Unterröcke? Und dann geht man von dort aus weiter Richtung, wie wurden eigentlich die Korsetts geschneidert? Und so weiter und so weiter. Ne? Diese Art von Lernrausch, der sehr, sehr belohnend ist, sehr positiv ist, den findet man sicherlich auch immer mal wieder bei einem selber dann, ja.
Das ist ja etwas, wo hoffentlich Sucht dann auch kein Problem ist beim Lernrausch. Herr Rumpf, wie ist es bei Ihnen? Kreativitätssteigerung durch Rauschmittel, würden Sie sagen, das gibt es oder ist das medizinisch nicht haltbar?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich den Wunsch, sich da zu verbessern in der Kreativität. Wir haben das beim Kokain natürlich ganz besonders. Das ist so die klassische Droge von Designern und von Menschen, die künstlerisch tätig sind und Musiker sind zum Beispiel und die dann natürlich eine Leistungssteigerung verspüren. Das ist gar keine Frage. Die Leistungssteigerung ist da. So wie Herr Scholz aber schon gesagt hat, ist die Frage, wie ist es mit der Qualität dessen, was ich dort produziere in der Zeit? Und natürlich haben wir... Also ich finde Electric Ladyland nicht schlecht.
Ich mag es auch, ich liebe Jimi Hendrix,
aber
es ist halt.
Aber die Frage ist eben tatsächlich, wie wäre es ohne gewesen? Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Es gibt ja so viele fantastische Künstler, die nie ihre Schaffenskraft durch Drogen versucht haben zu beeinflussen. Und wir haben auf der anderen Seite den Club 27, ne? Also die ganzen fantastischen Künstler von Jimi Hendrix, bis zu vielen weiteren, die einfach früh verstorben sind. Und insofern ganz viel Kreativität nicht stattfinden konnte, um es mal so ganz krass zu sagen. Ich denke, dass durch die Steigerung von Durchsubstanzen ein bestimmter Teil vielleicht gefördert wird, auch ein anderer Teil wieder gehemmt wird. Und es gibt, glaube ich, keinen richtigen Grund, mit einer solchen Neuro-Enhancement oder so einer Verbesserung zu starten, weil man vielleicht einen besseren Weg finden würde, wenn man darauf verzichtet. Es gibt genug Beispiele davon, dass es auch ohne geht und gut funktioniert.
Das ist doch eigentlich eine positive Botschaft an alle Kreativen da draußen. Es geht auch ohne. Ich würde an dieser Stelle gern zum Schluss kommen. Ich finde, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr aufschlussreich. Ich hoffe auch für Sie, liebe HörerInnen. Und ich hoffe, dass die Folge auch für Ihre eigenen Gedanken zum Thema Rausch nützlich war, Sie ein bisschen die Gedanken springen lassen konnten. Ich möchte mich bei meinen drei Gästen bedanken für den spannenden Austausch. Und wer sich von Ihnen, liebe HörerInnen und Hörer, auch musikalisch dem Thema Rausch annähern möchte, dem empfehle ich das diesjährige Brahms-Festival an der Musikhochschule Lübeck vom 3. bis 12. Mai, das in diesem Jahr auch unter dem Motto Rausch steht. Ich freue mich, wenn Sie auch bei unseren nächsten Gedankensprüngen wieder mit dabei sind und sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.